Hi und herzlich willkommen im Strong and Feminine Podcast. Wir sprechen über Mindset, Ernährung und das richtige Training auf deinem Weg zum Traumkörper. Raus aus dem Skinny-Fat-Dilemma und dafür sexy, definiert und selbstbewusst im Körper als Frau. Let's go! Hi Team Strong und herzlich willkommen zu einer neuen Strong and Feminine Podcast-Episode. Ich bin wieder auf Schweizer Boden, wenn ich diese Podcast-Folge aufnehme. Und ich dachte, weil ich das irgendwie, also es ist einfach schon sehr lang her, dass wir das gemacht haben, oder wir haben es einfach immer nur zu einem sehr spezifischen Thema gemacht. Ich dachte, hey, ich frage euch mal auf Instagram, ob ihr einfach Bock habt auf eine Q&A-Podcast-Folge, denn von einem anderen Podcast, den ich ab und zu mal reinhöre, hat die Person das auch gemacht und ich fand das total super. Natürlich ist es so, dass nicht jede Frage einem wahrscheinlich interessiert oder du vielleicht bei manchen Fragen denkst, oh, das weiß ich jetzt schon, ja. Da kann man ja aber einfach weiter swippen. Auf der anderen Seite finde ich immer, also weil bei der Person, wo ich den Podcast mir angehört habe, war es so, hey, auch wenn ich's weiß, kann ich trotzdem manchmal nochmal Dinge für mich mitnehmen oder auch nochmal so tiefer eintauchen oder mir den Sachen auch nochmal bewusst werden. Denn Wiederholung ist echt nicht schlecht. Es ist ja nicht so, dass wir Dinge manchmal einmal gehört haben und dann ist es uns sofort klar oder ja, ich finde gerade von anderen Problemen, in Anführungsstrichen, lernt man ja auch persönlich so wahnsinnig viel. Ich sehe das immer in meinen Strong-Hör-Workshops oder auch in meinem Strong and Feminine Online-Coaching in der WhatsApp-Gruppe. Ja, da werden auch immer wieder Fragen gestellt. Und auch wenn man vielleicht die Antwort kennt, die Antworten, die da kommen, selbst ich denke mir manchmal, wow, cool, das ist ja auch noch eine gute Idee. Wisst ihr, was ich meine? Es ist so, hey, man nimmt doch immer wieder was mit oder es sind immer wieder Dinge dabei, wo man sich denkt, ach, an sowas habe ich jetzt gerade noch gar nicht gedacht, ne? So, auch wenn wir manchmal denken, wir haben es schon verstanden, ist manchmal so gut, wenn man halt Dinge nochmal so genauer anschaut und vor allem so in einer Gruppe, sage ich jetzt mal, gewisse Fragen bearbeitet. Ja, so deshalb, ja, gibt's heute eine Fragerunde. Ich habe das auch ein bisschen gegliedert. Wir fangen mit persönlicheren Fragen an, ist auch was Persönliches reingekommen. Mit der Frage möchte ich gern anfangen. Und ich möchte gleich nochmal erwähnen, dass es einfach so ist, dass es sind natürlich auch einige Fragen reingekommen, wie ich habe rumänisches Kreuzheben gemacht und jetzt tut mir der untere Rücken weh, was soll ich tun oder woher kommt das? Das so Sachen kann ich hier in dem Podcast nicht beantworten, weil ich es nicht weiß. Ja, wenn du jetzt bei mir im Online-Coaching wärst, dann würde ich Fragen stellen und zwar viele Fragen wie, okay, wann ist es genau passiert oder auch, ich würde mir ein Technikvideo von dir schicken lassen, damit wir mal die Technik überprüfen können, ob vielleicht hier ein Fehler drin liegt. Es ist ja auch so, dass Schmerzen, ich habe jetzt gerade auch eine sehr geile Weiterbildung gemacht zum Thema unterer Rücken, weil das ja auch was ist, was ich schon hatte, was etwas ist, was viele bei mir im Coaching ab und zu mal haben, dass wenn man mit Krafttraining halt anfängt, dass plötzlich mal irgendwo was zwickt im unteren Rücken. Und es ist halt Fakt, dass oft das nicht die eine Bewegung war, die das ausgelöst hat, sondern dass das oft ein Zusammenspiel ist von sehr vielen Dingen, die da reinspielen. Ja, zum Beispiel schlechte Regeneration, war nicht komplett regeneriert oder Schlaf ist nicht so gut. Dann vielleicht ein Ernährungsthema, dann eben eine falsche Bewegungsausführung hat dann dazu geführt. Aber eigentlich ist dann eine Imbalance von der Muskulatur her, wo man ausgleichen muss. Also hier spielen halt immer mehrere Themen rein. Es ist nicht so die eine Bewegung, die das dann nachher auslöst. Also die kommt manchmal nur on top. Man kann sich das vorstellen wie so ein Fass, wo dann auf einmal voll ist, ja. Und dann leert man nochmal ein bisschen rein und dann schwappt es über. Und so kannst du dir das vorstellen, wenn du jetzt irgendwie rumänisches Kreuzheben machst und dann fährst dir in unteren Rücken rein oder du holst dir einen Hexenschuss hier oder es klemmt klemmt was ein oder die Muskulatur verspannt sich da einfach komplett, dann ist es manchmal ein Zusammenspiel von vielen Dingen, die nicht optimal laufen. Und es gibt halt hier nicht so diesen einen Tipp, den man da geben kann, sondern man muss es immer ganzheitlich anschauen. Okay, wo könnte hier das Problem liegen und was müssen wir ändern, auch im Trainingsplan zum Beispiel, damit es nicht mehr vorkommt. Weil es geht ja nicht einfach nur darum, hier Schmerzen zu reduzieren in dem Moment, sondern es geht ja auch darum zu schauen, wie können wir das in Zukunft vermeiden. Deshalb ganz schwer hier im Podcast zu beantworten, Thema zu euren Schmerzen, wenn es jetzt so um so Bewegungsausführungsgeschichten geht. Ja, bitte verzeiht mir das. So Sachen kann ich leider nur im Online-Coaching oder bei mir persönlich im Studio anschauen, weil man da halt gucken muss, was ist der Grund dafür und was müssen wir hier ändern. Und ich kann euch hier einfach auch empfehlen, also das ist so ein bisschen, was ich immer mache, wenn mir irgendwo mal was, wenn ich merke, da ist ein bisschen Spannung, wo es nicht hin soll, oder ich habe mir auch schon das ISG-Gelenk verklemmt. Ich finde die Videos von Liebscher und Bracht echt richtig gut. Ja, also gib das mal in Google ein. Also zum Beispiel kannst du in Google eingeben, Schmerzen ISG, Liebscher und Bracht. Ich mache zum Beispiel. Und dann kommst du dort auf diese Videos und du wirst was finden. Und wenn ich das konsequent gemacht habe, so diese Mobility-Dehn-Geschichten oder mit einem Blackroll-Ball dann da rein, dann hat's relativ schnell gelöst und hat mir extrem gut getan. Also das kann ich von Herzen empfehlen. Das ist noch so eine Empfehlung, die ich hier reingeben kann. Schaut mal dort. Aber unbedingt auch noch eine weitere Empfehlung von mir. Guckt's mal ein bisschen ganzheitlicher an. Schaut mal ein bisschen, was könnte der Auslöser gewesen sein und wie kannst du das in Zukunft vermeiden? Das, würde ich dir einfach ans Herz legen. Du wirst ja nicht ständig irgendwelche Schmerzen im unteren Rücken haben. Natürlich ist auch so, dass hier die Genetik manchmal ein bisschen reinspielt. Das heißt, jeder Körper ist anders. Ja, der eine hat längere Beine, der eine hat ein breiteres Becken und neigt dann zum Beispiel eher zu irgendwelchen Problemen im ISG. Also das ist halt normal, aber man kann hier recht gut ausgleichen mit vielleicht mehr Core-Rumpfstabilitätsübungen oder auch Assistenzübungen im Trainingsplan, die dir da auf jeden Fall helfen werden. Okay, wir legen dann mal los und zwar mit der ersten Frage. Und zwar, das war eine persönliche Frage, hat jemand gefragt, ob ich denn eine neue Wohnung gefunden hätte. Ein paar Leute haben ja mitgekriegt, ich habe mal meine Reichweite, als hätte ich so eine wahnsinnige Reichweite auf Instagram, aber ich würde sagen, genug Reichweite von Menschen, die mir auch in der Umgebung folgen, genutzt, weil ich aktuell auf Wohnungssuche bin. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, ihr hört die Folge am Mittwoch und es ist gerade Wochenende, das heißt einfach so ein paar Tage voraus, wird sich bis dorthin nichts geändert haben. Nein, habe ich noch keine neue Wohnung gefunden. Das ist nicht so einfach. Ich weiß nicht, wo du wohnst gerade im Moment, aber hier in der Schweiz, ich wohne ja in der Schweiz, ist diese Wohnungssuche echt nicht einfach im Moment. Unser Wohnungsmarkt ist so richtig am Arsch, kann man gar nicht anders sagen. Es ist am Arsch, ja. Es ist so schwer, was zu finden wie noch nie, würde ich sagen. Also ich habe ja auch während meiner Auszeit in Südafrika, habe ich ein Suchabo laufen gehabt, schon die ganze Zeit, weil ich wusste das ja kurz bevor ich eigentlich nach Südafrika geflogen bin, habe ich gewusst, dass ich umziehen muss Ende April. Und dann habe ich natürlich direkt ein Suchabo aktiviert und habe dann schon immer wieder gesehen, was da so ein bisschen für Angebote reinkommen. Das ist mir echt schon schlecht geworden. Ich dachte so, oh mein Gott, was ist passiert? Ja, also die Mietpreise explodieren gerade im Moment und es ist echt, man muss so ein bisschen Vitamin B haben, um eine, ich sage jetzt mal, zahlbare und irgendwie einigermaßen coole Wohnung zu finden. Und das ist echt, wow, nicht so einfach gerade. Und ich muss da auch ein bisschen aufpassen, so mental, dass ich mich davon nicht so runterziehen lasse gerade im Moment, sondern dass ich positiv bleibe. Das ist wie mit dem Körper. Ja, man kann sich auf das konzentrieren, was halt dumm läuft gerade im Moment. Man kann jetzt sagen, hey, es ist schwierig und es ist auch, ja. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit rumlaufen und sagen, oh, es ist alles so einfach, ich werde schon was finden. Und innerlich glaube ich das nicht, aber das ist so. Also ich glaube, dass ich was finden werde. Es wird mich wahrscheinlich immer ein bisschen länger brauchen, wie ich wahrscheinlich denke. Ich werde wahrscheinlich eine Zwischenlösung finden müssen, beziehungsweise ich habe schon Plan B, so ist nicht, muss es nicht auf der Straße wohnen, aber es dauert wahrscheinlich ein bisschen länger, wie ich mir das vorgestellt habe, wenn ich irgendwie was Cooles auch will. Und deshalb wird es wahrscheinlich da eine Zwischenlösung geben. Aber wer weiß, vielleicht ergibt sich auch noch was. Es sind ein paar Sachen im Petto, aber man muss halt gucken. Ich war jetzt gerade gestern an 3 Wohnungsbesichtigungen hintereinander. Es war richtig stressig, ich sag's euch. Wow, ich finde gerade so Wohnungen suchen auch total anstrengend. Und die ersten 2 Wohnungen, die ich angeguckt habe, war echt nichts. Also die erste Wohnung war viel zu teuer für das, was sie nachher war. Das hat auf den Bildern viel besser ausgeschaut. Und als ich es nachher angeguckt habe, habe ich gedacht, so, wow, den Preis zahle ich nicht für diese Kackwohnung hier. Es ist alles uralt war, müssen wir dringend renovieren. Dann, weil viele erhöhen halt einfach nur die Mietpreise hier gerade, aber die machen nichts, gell? Wo ich halt auch finde, so, hey, hallo? Und dann war die zweite Wohnung einfach ein Schimmelproblem, also alles voll verschimmelt, habe ich gedacht, so nee, geht auch nicht. Dann die dritte Wohnung war ganz gut. Dann ist aber auch so, dass da halt eine richtige Menge von Menschen dann sind, ne? Da ist man nicht allein an der Wohnungsbesichtigung. Ja, aber ich bleib dran. Ich habe noch keine neue Wohnung, ich bleib dran. Es wird sich was ergeben. Ich versuche positiv zu bleiben, auch wenn es nicht immer einfach ist. Danke der Nachfrage auf jeden Fall. Hat mich irgendwie gefreut, dass das irgendwie so ein bisschen noch hängen geblieben ist. Dann war eine Frage dabei, wann gibt's wieder einen neuen Stronghör-Workshop? Ich bin jetzt gerade dran. Ich habe mir überlegt, also eigentlich sollten wir ja beides machen. Ich habe voll Bock auf einen Live-Workshop bei mir im Studio. Der Live-Workshop ist so, dass das immer ein Mix aus Theorie ist. Also ihr bekommt die Theorie wie auch im Online-Workshop mit. Ich werde das jetzt auch noch mal ein bisschen ausbauen. Ich habe ja auch diesen riesengroßen, fetten, dicken Trainingsguide geschrieben, den ich in Zukunft auch für die Leute mitgeben möchte, die bei mir im Live-Workshop sind und das noch ein bisschen anpassen dann dort. Genau, da möchte ich auf jeden Fall ein Datum kreieren. Es gibt jetzt mal 2 Auswahlkriterien, habe ich heute gerade auf Instagram gepostet. Es wird entweder wahrscheinlich der 24. Oktober oder 7. November. Im Sommer mache ich das nicht so gern. Da haben die Leute immer extrem viel andere Dinge und ich finde es jetzt nicht so cool, so einen ganzen Tag im Fitnessstudio zu sitzen, wenn draußen schönes Wetter ist. Ich finde halt sowas viel cooler im Herbst irgendwie. Da hat man viel mehr Bock drin zu sein und einfach ein bisschen Technik üben. Und deshalb, der Live-Workshop ist ein Mix aus Theorie und Technik. Ja, machen halb Theorie und halb üben wir dann wirklich die Technik und gucken das an und verbessern und schauen, was du persönlich brauchst, um stärker und besser zu werden in den Übungen. Genau. Das soll es auf jeden Fall geben. Und dann habe ich mir überlegt, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich muss mal schauen. Ich glaube, man kann so eine Umfrage unten in die Shownotes machen. Das muss ich mal ausprobieren. Da klick doch mal, sollen wir noch mal einen Online-Stronghör-Workshop machen? Ich sehe das an den Fragen, die hier auch reingekommen sind, dass da, glaube ich, Bedarf wäre. Genau, der Stronghör-Online-Workshop geht's komplett um die Theorie. Also, wie musst du dein Training gestalten, damit du wirklich Muskeln aufbaust? Wie sollte dein Warm-up ausschauen? Wie sollte dein Cooldown ausschauen? Wie intensiv solltest du trainieren? Wie merkst du, dass du intensiv genug trainierst? Und so weiter und so fort. Genau, das ist der Stronghör Online Workshop. Der war richtig cool, den haben wir ja im Januar gemacht und das könnten wir eigentlich noch eine zweite Runde machen, oder? Was denkt ihr dazu? Dann gehen wir weiter. Nächste Fragen. Es geht um Ernährung und Körper. Eine Frage war, schaffst du es, auf den Proteinbedarf nur mit Essen zu decken oder nimmst du regelmäßig Supplements? Also ich persönlich liebe es, Supplements zu nehmen zusätzlich. Ich bin kein Fan. Und das muss ich wirklich nochmal betonen, es gibt gewisse Influencer von so ganz berühmten Marken, ich nenne jetzt den Namen hier nicht, aber ihr wisst, wen ich meine, die gefühlt sich nur von diesen Produkten ernähren. Und das finde ich gar nicht gesund, Leute. Überhaupt nicht. Es kann einfach nicht sein, dass unser Essen nur noch aus Proteinpulver besteht und irgendwelchen Geschmackssachen zum Reinrühren und hier Süßstoffe die ganze Zeit irgendwo im Essen und irgendwelchen Add-ons. Also das kann einfach nicht sein. Schau, all diese Influencer da draußen, die für diese großen Marken arbeiten, ja, die verdienen damit ihre fucking Kohle. dass ihr die Sachen kauft. Und natürlich zeigen die euch den ganzen Tag, wie sie toll ihre Ernährung im Griff haben und die ganze Zeit diese Pülferchen überall reintun. Ja, aber das ist keine ausgewogene Ernährung. Unser Körper braucht auch Ballaststoffe, Nährstoffe, richtiges Essen. Ja, das ist extrem wichtig. Es geht doch nicht nur drum, unseren Proteinbedarf zu decken. Es geht doch auch drum, unserem Körper zu geben, was er braucht. Und deshalb bin ich total Fan, 80% alles, 80% mit normalen Lebensmitteln zu decken. Und die 20%, die ergänze ich dann mit Supplements. Was heißt das? Ich mache mir mindestens einmal am Tag einen Proteinshake. Ja, ein Whey-Protein an sich ist kein schlechtes Produkt. Es wird aus Milch hergestellt und Whey-Protein ist das allerbeste Proteinprodukt, was es auf dem Markt gibt. Das hat alle Aminosäuren drin. Alle essentiellen und nicht essentiellen Aminosäuren sind in einem Whey-Protein drin. Das heißt, es ist das beste Proteinprodukt, was es auf dem Markt gibt und es ist nichts Schlimmes oder Künstliches, einmal am Tag einen Shake zu trinken mit Whey-Protein drin, okay? Da gibt's ja unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt hier auch Clear Whey und Clear Whey ist dann mehr so ein Produkt, wo das so eine klare Flüssigkeit ist, ist auch laktosefrei. Da gibt's mehr so diese milchigen, wenn du dir mehr so ein Smoothie oder ein milchiges Shake machen möchtest. Also hier ist absolut nichts falsch dran. Was ich auch total lieb, ist Backprotein. Wenn ich mir zum Beispiel so Pancakes mache, dann ersetze ich ein bisschen Mehl zum Beispiel mit einem Scoop Backprotein, einfach weil es dadurch die Mahlzeit proteinreicher macht, aber trotzdem mache ich meine Blaubeeren da rein und normales Mehl zusätzlich und esse mein Obst und mein Nussmus dazu. Also es ist auch hier wieder nur eine kleine Ergänzung. Oder, was auch super sind, Aminosäuren. Ich habe darüber eine separate Folge gemacht. Aminosäuren vorm Training finde ich halt auch so eine richtig gute Ergänzung. Hör dir da gerne mal die Aminosäure-Podcast-Folge an, wenn du da ein bisschen mehr drüber wissen musst. Also ich finde, es ist voll geil, das so 80-20 zu machen. Das heißt, 80% deckt man das mit richtigen Lebensmitteln und so 10-20% ergänzt man dann mit so Proteinprodukten zum Beispiel. Und ich finde, das macht einem das Leben einfach. Aber rein theoretisch kannst du auch nur mit normalen Lebensmitteln deinen Proteinbedarf decken. Du brauchst das nicht. Du musst keine Pulver nehmen. Es ist dann halt nur ein bisschen mehr Präzision gefragt. So, du musst noch ein bisschen mehr wissen, hey, wie sieht meine Ernährung aus und was brauche ich? Aber es ist möglich. Ja, für mich, nein, habe ich keinen Bock drauf einfach, weil ich finde halt so ein Shake auch total was Feines und finde es total praktisch, sowas zu ergänzen. Snacktipps vor dem Training, die reinhauen, aber nichts Aufwendiges, eher klein und schnell. Ja, also da habe ich ganz viele Ideen. Ich habe jetzt gerade heute einen Post gemacht auf Instagram, wo ich so meine 5 Ideen teile, weil ihr fragt mich das nämlich immer wieder. Meine 5 so Pre-Workout-Ideen, die ich nehme. Ich finde, am allerschnellsten geht halt immer so kurz ein paar Aminosäuren geschluckt plus irgendwas Zuckriges. Das kann, wenn du morgens früh trainierst, zum Beispiel einfach eine Kohlenhydratpulver sein, aufgelöst in Wasser. Es kann auch einfach ein paar Cornflakes mit Milch sein. Ja, das finde ich richtig lecker. Ich liebe Cinni Minis zum Beispiel. Das esse ich sonst nie, aber vor dem Training einfach schnell eine Schüssel Cornflakes mit Milch plus Whey-Protein. Also es sollte immer... Vor dem Training sollte immer ein Mix aus Proteine sein, so ungefähr 20 Gramm plus Kohlenhydrate, je nachdem wie viel du wiegst, ja. Und hier eignen sich halt super gut. Also was man auch viel sieht, sind so Schokoreis, Waffeln und ein Shake, Datteln, Banane und ein Shake. Oder was ich auch super geil finde, ist einfach ein Toast, belegt mit Banane und ein bisschen Honig drüber und ein Shake. Also das sind ja alles sehr, sehr schnelle Sachen. Oder halt sonst einfach, genau, ein paar Aminosäure schnell runtergeschluckt, bloß ein paar Reiswaffeln und du bist dabei. Genau. Also hier denke ich, das muss wirklich nichts Aufwendiges sein. So ein Pre-Workout sollte wirklich ein schnelles Ding sein. Da musst du jetzt nicht irgendwie ein riesen Geköche machen vorher. Logisch, wenn ich einen Teller Pasta gegessen habe am Mittag und ich trainiere jetzt irgendwie so um 2 rum, also ich habe zum Beispiel um 13 Uhr mir einen Teller Pasta reingepfiffen und um 14, 14.30 Uhr gehe ich ins Training. Hey, dann läuft's. Also ich liebe das, aber logisch, wenn du morgens trainierst, dann haust du ja nicht vorher einen Teller Pasta rein. Und dann würde ich so auf so Cornflakes, Reiswaffeln, Reispudding. Reispudding macht man mit so Reisflocken zum Beispiel. Das essen die Bodybuilder oft. Ein Shake mit irgendeiner Kohlenhydratquelle. Ein paar Gummibärchen mit einem Shake. Irgendwie sowas, ja. Da kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Das war nämlich, warum Gummibärchen zum Krafttraining? Hey, ganz einfach, weil es schmeckt. Nein. Ja, also ich meine, Gummibärchen ist ja was, wo man sich sonst nicht mehr so gönnt, also zumindest ich. Und Gummibärchen, warum Gummibärchen zum Krafttraining, muss ich eine kleine Geschichte erzählen, weil ich gehe ja regelmäßig ins Powerlifting-Training mit so einem Powerlifting-Verein und dort haben wir da gerade letztens trainiert und die Session ist da ein bisschen länger gegangen, gerade wenn wir so fürs Powerlifting trainieren. Wir quatschen zwischendrin auch viel, wir korrigieren oft Technik und dann kann es schon mal sein, dass ich 2,5 Stunden im Training bin, wenn ich ins Powerlifting-Training gehe. Und das Ganze ist ein bisschen länger gegangen. Das heißt, ich habe gemerkt, mir geht die Energie aus und ich habe so meine Trainingstasche dort immer und habe dann meine Gummibärchen rausgenommen, habe angefangen, die Gummibärchen zu essen, damit ich weiter powern kann. Und einer von meinen Kollegen vom Powerlifting hat das gesehen und kommt her und sagt so, ah Mel, jetzt bist du eine richtige Powerlifterin, wenn du Gummibärchen isst. Ich muss so lachen, weil das halt anscheinend so in der Krafttrainingsszene, vor allem im Powerlifting, hat man gemerkt, dass Gummibärchen hier eine ganz feine Sache sind, um schnell Energie zu bekommen. Und so ist es halt. Gummibärchen bestehen ja halt fast nur aus Zucker. Es ist Zucker mit Geschmack, ja. Und das ist halt mega geil, weil das ist Gummibärchen bestehen aus Glucose und Saccharose und die zwei Dinge sind halt perfekt. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Banane isst oder eine Dattel, dann ist da ja Fructose drin auch, ja. Also ein großer Teil besteht meistens, Früchte bestehen aus einem großen Teil aus Fructose. Fructose wird über die Leber abgebaut. Das heißt es nicht, dass es nicht gut ist während dem Training, aber es dauert ein bisschen länger. Und Gummibärchen bestehen ja halt fast nur aus Zucker, Glucose, Saccharose und liefern einfach sehr schnelle Energie. Das heißt, wenn du die isst, dann sind die sehr schnell im System. Und das finde ich so super, weil es ist so eine direkte Energie. Ich habe deshalb auch so eine Box in meinem Fitnessstudio, in meinem Trainingszimmer stehen, wo die Leute sich einfach bedienen können. Das füllt man regelmäßig auf, kommen immer wieder mal neue Sorten rein. Ich tue immer die Tutti Fruttis rein, weil das sind so meine Lieblingsgummibärchen. Und wenn du halt merkst im Training, jetzt geht mir ein bisschen die Energy aus, dann kannst du da reingreifen und deinen Körper direkt mit Energie versorgen. Und deshalb sind halt Gummibärchen da super. Ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber während dem Training habe ich persönlich jetzt nicht so Lust, was sagen wir jetzt, hier so ein Sandwich zu essen. Ja, also ich finde da halt ein paar Gummibärchen, schnelle Energie, die sind schnell gekaut und runtergeschluckt und das ist irgendwie jetzt nicht so, wie soll ich sagen, eine Mahlzeit. Ja, ich meine, man holt ja nicht seine Tupperdose raus und löffelt dann da sein Müsli plötzlich mitten im Training. Ja, also das könnte ich gar nicht. Ja, hat mein Körper gar keine Lust drauf. Aber so ein paar Gummibärchen, die sind ja überhaupt nicht belastend fürs System und die bestehen halt einfach so gut wie nur aus Zucker und deshalb eignen sie sich meiner Meinung nach einfach extrem gut, um ja, sie während dem Training zu essen. Andere Fitness-Coaches kommentieren das sehr gern bei mir auf Instagram und finden, was bin ich für eine Trainerin und Coach, die einfach Zucker empfiehlt, gell? Das finden sie einfach abartig. Aber ich weiß nicht, ich muss dazu einfach sagen, dass wenn dein Coach dir sagt, du sollst kein Zucker essen und überhaupt nicht empfiehlt, viele haben ja ein bisschen Schiss vor diesem Blutzuckeranstieg. Wenn du aber gerade im Training bist und dich anstrengst, dann hast du den nicht, ja? Weil dein Körper braucht diese Energie sofort. Ja, du tust deinem Körper eher was Gutes, weil er wird entlastet. Er muss nicht irgendwie aus irgendwas anderem Energie herstellen, weil wenn er die Energie nicht hat, muss er sie ja herstellen. Und er kriegt sie gleich, das entspannt deinen Körper, das tut dem gut. Ja, es ist was anderes, wenn du die Packung Gummibärchen vor der Glotze am Abend isst oder ob du die im Training nimmst. Ja, weil im Training brauchen wir diese Energie sofort. Wir kriegen da keinen Blutzuckerspiegelanstieg. Ja, und so diese Angst vor Zucker, die ist immer noch so groß und es gibt da draußen immer noch Fitnesstrainer, die so gegen Zucker sprechen und das als das absolute Teufelszeug, wo ich einfach finde, hey, da haben ein paar Leute was nicht verstanden. Ja, man muss, das muss man richtig einsetzen, auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass ich random sag, bitte ess Zucker, aber richtig eingesetzt in Form von im Training plus einmal am Tag sich was gönnen, was man wirklich mag, so was Süßes. Come on! Das gehört doch dazu, sich alles zu verbieten, sich Zucker komplett zu verbieten. Das finde ich nicht eine sehr gesunde Herangehensweise. Ja, weil wenn wir dann so in diesem wir dürfen nix Mindset sind, das ist nicht gesund. Das finde ich nicht gesund. Ja, next. Kilokalorienbedarfberechnung für definierten Body- und Muskelaufbau für Mann und Frau. Genau, also ich kann das natürlich hier schlecht berechnen. Ich kann einen Tipp geben, wie ihr das ausrechnen könnt. Und zwar finde ich die Benedict-Harris-Formel hier ganz gut. Es gibt wirklich unterschiedliche Formeln. Kann man auch gern mal in Google eintippen, dann kommen diese Formel. Ich persönlich arbeite extrem gern mit der Benedict-Harris-Formel. Die nimmt man, um den Grundbedarf zu berechnen. Und dann mal Aktivitätslevel, da muss man dann halt schauen, okay, wie oft in der Woche trainiert man, wie viele Schritte am Tag macht man, was hat man so für einen Alltag, ist der eher sitzend, stehend, laufend. Ja, jemand, der jetzt zum Beispiel als Postbote arbeitet und sehr viel unterwegs ist, hat einen anderen Aktivitätslevel wie jemand, der im Büro arbeitet und nur sitzt den ganzen Tag, ja. Es gibt aber Leute, die arbeiten im Büro und machen trotzdem sehr viele Schritte, dann ist es trotzdem ein hoher Aktivitätslevel, aber hier muss man halt schauen. Und dann, wenn man einen definierten Body haben will, würde das ja bedeuten, wahrscheinlich sollte man in ein kleines Defizit reingehen und dann ist halt Benedict Harris Formel mal Aktivitätslevel minus das Defizit. Da kommt es ein bisschen halt drauf an. Ich bin halt da immer ein bisschen vorsichtiger unterwegs. Ich gehe am Anfang immer eher ein bisschen in das kleineres Defizit, sodass man noch ein bisschen mehr Luft hat, um eventuell auch noch mal ein bisschen mehr zu reduzieren. Das so ein bisschen in verschiedenen Steps. Aber mit so minus 300 Kalorien oder minus 20% ist immer da ganz okay dabei, finde ich. Genau, so das ist mal so als grobe Berechnung, genau, für einen definierten Body, wenn schon Muskeln da sind, das weiß ich ja nicht, also wenn Muskeln schon aufgebaut wurden, das gehe ich jetzt mal davon aus, die Person, wo mich gefragt hat, weiß ich, dass sie fleißig trainiert, dann würde ich in ein genau moderates Defizit so von ungefähr 300 Kalorien mal reingehen und schauen, was passiert, ja, und wenn man dann das Gefühl hat, hey, es könnte eventuell noch mal ein bisschen mehr, kann man auch noch mal ein bisschen mehr, genau, aber es ist sehr individuell, bei mir im Online Coaching muss man mir immer einen Fragebogen ausfüllen, ziemlich umfangreichen, wo ich auch ein bisschen sehe, okay, wie ernährt sich die Person und nicht jeder sollte ein Defizit machen, gell, by the way, nicht für jeden ist ein Defizit geeignet, wenn du noch keine Muskeln aufgebaut hast, ist ein Defizit definitiv nicht die richtige Wahl, aber hier, genau, muss man halt ein bisschen individuell schauen, aber so wie ich euch jetzt kenne von der Person, die die Frage gestellt hat, nimm mal die Benedict Harris Formel, mal Aktivitätslevel und geh mal in ein kleines Defizit von 300 Kalorien und dann einfach mal schauen, was passiert. Macht man übrigens Defizit, macht man nie länger wie 3 Monate, danach sollte man mal wieder eine Pause machen. Aber es ist halt oft einfach auch mal ein bisschen ausprobieren, gucken, was passiert. Aber ich würde empfehlen, nicht in zu großes Defizit zu gehen, damit man noch weiter Muskeln erhalten oder aufbauen kann. Nächste Frage, viszerales Fett. Was hilft wirklich? Da möchte ich auf die Podcast-Folge 143 verweisen, wo ich genau über das Thema spreche. Folge 143 ist eine Podcast-Folge, wo ich nur über viszerales Fett spreche, also was sind die Problematiken dabei und was hilft hier wirklich? Wichtig zu verstehen bei viszeralem Fett, also es ist wirklich ein Problem, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, viele Frauen wissen nicht, dass bei ihnen auch ein Problem ist. Man denkt dann immer, hey, ich habe da Fett am Bauch, ich sehe so ein bisschen schwanger aus, das stört mich. Und was aber das wirkliche Problem dabei ist, ist, dass man hier auch von viszeralem Fett spricht. Viszerales Fett ist das Fett um die Organe im Innern. So, das können wir nicht greifen. Bauchfett, ja, was unter der Haut liegt, können wir so mit den Fingern greifen. Das können wir so wegziehen. Und das viszerale Fett ist tiefer, das ist um die Organe und das ist ein wirkliches Problem für uns Frauen. Und viele Frauen, wenn sie in die Wechseljahre kommen, haben das Problem. Ja, und es verschwindet nicht durch spezielle Bauchübungen, sondern durch die richtigen Grundlagen. Und die Grundlagen sind auch hier keine Crash-Diäten, sondern eine konstante und nachhaltige Strategie, um Körperfett zu reduzieren. Dann Krafttraining, das heißt unbedingt Muskeln aufbauen. Du brauchst Muskeln, ganz wichtig. Ja, Krafttraining mit einer guten Strategie, um wirklich Muskulatur aufzubauen. Dann die Alltagsbewegungen hier ganz wichtig. Die Schritte werden hier so unterschätzt. 8.000 bis 10.000 Schritte. Proteinreiche Ernährung, ja, wo den Blutzuckerspiegel auch stabilisiert und Muskulatur aufbaut. Dann Stress ist hier auch ein großes Thema. Ja, Cortisol spielt eine große Rolle beim Thema Bauchfett, auch beim Viszeralen. Das bedeutet, Stressmanagement ganz wichtig und Schlaf priorisieren. Ja, zu wenig Schlaf, gleich mehr Fetteinlagerungen am Bauch. Das ist einfach Fakt. Und gerade wenn man so in der Perimenopause oder auch in der Menopause ist, weiß ich, dass Schlaf ein Thema wird bei vielen Frauen. Es nicht mehr so einfach ist, aber trotzdem muss es priorisiert werden. Man muss hier was machen. Ja, das ist ganz arg wichtig, um halt hier Stress zu reduzieren. Aber hier sonst wirklich gern einfach in die Podcast-Folge 143 reinhören. Dann Training, zum Thema Training Basics Technik. Es sind viele Fragen dabei, sowas wie, sollte man immer Aufwärmsätze machen? Reichen 5 bis 10 Minuten Cardio? Was machst du vor und nach dem Krafttraining? Warm-up, Cooldown und so weiter. Hier kann ich dir absolut den Strong Her Online Workshop empfehlen. Wir haben den ja im Januar gemacht. Du kannst den auch jetzt noch kaufen im Nachhinein. Du bekommst alle Unterlagen dazu. Den Link tue ich dir in die Shownotes. Aufwärmsätze, ja, auf jeden Fall. Nee, 5 bis 10 Minuten Cardio reicht ja nicht aus, vor allem nicht, wenn du schwer trainierst. Man muss aber nicht bei jeder Übung Aufwärmsätze machen. Ein Cooldown mache ich persönlich nicht. Da muss ich einfach sagen, ein Stretching direkt nach dem Krafttraining ist sowieso nicht zu empfehlen. Das stört den Muskelaufbau eher, wenn eine Stretching-Session dann eher als separate Session ein bisschen später vom Krafttraining oder noch besser zum Beispiel an einem krafttrainingsfreien Tag auf jeden Fall zu empfehlen, aber nicht direkt nach dem Krafttraining. Das ist jetzt hier mal ganz grob, aber ich möchte jetzt hier nicht zu tief in diese Aufwärmsatz-Thematik rein, weil das schon sehr komplex ist auch. Wie gesagt, ich empfehle hier den Strong Her Online-Workshop. Ich mache den Link unten in die Shownotes, wenn du den sofort haben willst. Ansonsten kümmern wir uns um ein weiteres Datum für den Online-Workshop. Da geht es genau um das, ja. Warum machen wir diese Aufwärmsätze und wie sollen wir die richtig machen und bei welchen Übungen sollten wir die machen und wie läuft das genau ab? Genau. Dann, nächste Frage. Sind Klimmzüge gut für gute Kraftübungen, besser frei mit Gummiband oder Maschine? Also, ja, Klimmzüge sind super. Das ist ja eigentlich wie ein Latzug, nur mit deinem Körpergewicht. Finde ich also als Kraftübung für den Muskelaufbau auf jeden Fall eine sehr gute Übung, solange es keine limitierenden Faktoren gibt. Limitierende Faktoren sind zum Beispiel deine Griffkraft, ja. Viele Frauen fehlt einfach die Griffkraft, um ausreichend Klimmzüge zu machen, um dort so nah wie möglich ans Muskelversagen zu kommen. Ja, das ist wie halt ohne Zughilfen trainieren zum Beispiel. Limitierst du dich mit deiner Griffkraft. Und das Gleiche ist bei den Klimmzügen halt auch. Ja, das ist halt, was wir wollen, ist, wir wollen ja hier zum Beispiel den Latissimus trainieren und wir wollen hier so nah wie möglich ans Muskelversagen kommen mit diesem Muskel und nicht mit unseren Griffkraftmuskeln. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, hier solltest du einfach den Muskel gut spüren können und hier so nah wie möglich ans Muskelversagen kommen. Und deshalb macht es wahrscheinlich Sinn, das mit einer Unterstützung zu machen, eventuell mit Zughilfen zu machen oder halt dann mit so einer Maschine, die einem da hilft. Genau, es darf einfach nicht limitierend sein von der Griffkraft her. Dann bist du hier richtig. Trainingsplan schwer einhaltbar, das ist eine nächste Frage, wenn das Gym voll ist und andere Zeit geht nicht, weil ja, ich hätte mir halt eine andere Uhrzeit ausgesucht, wenn eine andere Zeit nicht geht, würde ich mir vielleicht ein anderes Gym suchen, Mich würde es brutal stressen, ehrlich gesagt. Ich könnte es nicht. Also ich persönlich hasse das, wenn ich meinen Plan gar nicht so in der Reihenfolge machen kann. Ich finde, es ist okay, wenn man, also ich finde es immer wichtig, dass das, was ich im Coaching den Leuten sage, die ersten zwei Übungen sollten deine ersten zwei Übungen sein. Das ist mir wirklich wichtig, weil ich strukturiere die Trainingspläne so, dass die ersten Übungen den meisten Fokus haben und wir sollten keine Squats oder sowas zum Schluss machen, wenn du schon ermüdet bist, nur weil dann die Langhantel frei ist. Okay, das ist wichtig, dass wir die zwei Übungen vom Trainingsplan, die den meisten Fokus brauchen, oder zwei bis drei Übungen, je nachdem, wie dein Trainingsplan aussieht, dass die halt am Anfang kommen können. Und ich finde, das muss halt gewährleistet sein. Wie auch immer du dich dann da organisierst, eventuell muss man dann halt mehr Geduld mitbringen. Ich finde auch immer mal wieder die Leute anquatschen, wie lange brauchst du hier noch oder können wir uns abwechseln. Also im Ausland ist es gang und gäbe, in Mexiko wie auch in Kapstadt kommen die Leute und fragen, können wir hier wechseln, die Sätze abwechseln, können wir zusammen das machen oder darf ich da nachher hin, wie lange brauchst du noch? Also man kann ja einfach mit den Leuten auch reden zum Beispiel. Und ansonsten, wenn es halt extrem krass ist, dann würde ich vielleicht mir eine andere Möglichkeit suchen. Ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es ja andere Gyms oder sowas, gell? Genau, also für mich wäre es jetzt nichts, wenn ich nie meine Reihenfolge machen könnte. Das stresst mich persönlich auch. Ja, also eben, ich mag ja nicht die kleinen Muskeln am Anfang trainieren, nur weil da was frei ist. Ja, ich war auch schon in Gyms, wo zum Beispiel immer diese Multipresse besetzt war und das war, manche Menschen brauchen da auch so lange dran. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, was die machen an den Geräten, gell? Ich verstehe es auch nicht, machen da ihre 35 Sätze oder so an einem Gerät. Verstehe ich auch nicht so ganz, aber ich kann den Frust verstehen, aber vielleicht hier einfach auch nochmal schauen, wie kannst trotzdem die ersten wichtigen Übungen trotzdem für dich umsetzen und dann ein bisschen mehr schauen, wie individuell kannst du was umändern oder gibt es ein anderes Gym, keine Ahnung, hier in dem Moment. Dann nächste Frage, an der Hip Thrust Maschine schmerzt der Gurt sehr am Becken. Hast du Tipps? Ja, also ich verstehe das so gut. Ja, ich verstehe das nicht, warum diese Gurte von diesen Hip Thrust Maschinen so wehtun müssen. Wer hat die konzipiert? Oder sie sind halt nicht gemacht für so viel Gewicht? Das habe ich mich auch schon gefragt. Gerade in Mexiko hat es eigentlich eine echt geile Hip Thrust Maschine gegeben, aber der Gurt, unmöglich, das durchzuführen mit diesem Gurt. Der hat mir alles hier eingedrückt. Ich habe das einmal ohne Gurt gemacht. Ich habe tagelang Schmerzen am Knochen hier an der Seite gehabt und so leicht blaue Flecken. Ich verstehe es auch nicht tatsächlich. Ich habe es dann so gemacht, dass ich mir noch so ein Schaumstoffding drunter gelegt habe. Entweder so ein Stück von einer Matte oder es gibt doch manchmal auch solche Schaumstoffpads, die liegen im Fitnessstudio rum, oder auch so ein halb kaputtes Nackenpolster ist da manchmal rumgelegen und dann habe ich das mir so drumherum so unten drunter gelegt und das hat dann ganz gut funktioniert. Das wäre so hier mein Tipp. Es war auch eine Frage dabei, Schmerz im unteren Rücken bei Hip Thrust mit Langhantel. Das kann ich halt wieder nicht beantworten, weil ich jetzt mich hier frage, okay, eventuell könnte das hier sein, dass zu viel Bewegung im unteren Becken drin ist, dass die Ausführung hier nicht korrekt ist. Auch hier müsste man wieder tiefer reingehen und das kann ich hier in einem Podcast leider nicht beantworten. Genau. Ich hoffe, die Frage wurde beantwortet mit der Hip Thrust Maschine. Ansonsten einfach mal zur Langhantel wechseln, da habe ich nie Schmerzen. Einfach dort unbedingt mit so einem Polster machen. Es gibt ja diese Nackenpolster, die macht man dann um die Langhantel. Also nicht nur mit der Langhantel bitte Hip Thrusts machen. Und mit denen habe ich noch nie Schmerzen gehabt. Und ich mache Hip Thrust mit 160 und mehr Kilos. Tut mir gar nichts weh, ja, weil das Polster das total gut abfedert. Eine Frage von vielen zu Schmerzen. Ich habe zwar geschrieben, ich kann eure Schmerzen nicht beantworten, aber es kamen trotzdem sehr viele rein. Was tun bei Schmerz im unteren Rücken im ISG? Beinpresse war der Auslöser. Hier auch wahrscheinlich ein Ausführungsfehler. Bei der Beinpresse, das wollte ich jetzt einfach kurz erklären, ist so, dass man nicht zu tief runter darf. Das heißt, es muss gewährleistet sein, dass dein Po das Polster berührt. Ja, und das erreicht man, indem man links und rechts hat man solche Griffe, da zieht man sich dann richtig fest in dieses Polster rein und man darf nicht zu tief runtergehen. Ich empfehle euch bei allem, schaut das, was ich am Anfang gesagt habe, filmt euch mal bei der Ausführung oder sucht euch jemand, der euch hilft, der eure Ausführung kontrolliert. Ich bin mir sicher, es ist ein Ausführungsfehler. Ja, bei der Beinpresse, ISG ist wahrscheinlich der untere Rücken mitgerundet und dann gibt es eine Verklemmung im ISG ganz häufig und da gibt es sicher einen Ausführungsfehler. Hier einfach nochmal auf meinen Tipp vom Anfang zurück. Gib mal ISG und Liebscher und Bracht in YouTube rein, da gibt es ganz tolle Übungen, die würde ich einfach machen, um das Ganze wieder zu lösen. Und dann bitte unbedingt den Fehler eliminieren. Eine Frage zum Sit-Training. Am Tag vorher oder nachher ein Krafttraining, Beine, okay, Pause. Ja, also, wann die Frage meint, wann sollte man das Sit-Training machen? Ist es okay, das direkt nach dem Krafttraining zu machen? Oder sollte man lieber einen Tag Pause dazwischen haben? Also, idealerweise, ja, also wenn du dir das aussuchen kannst, machst du das an einem anderen Tag, nicht an einem Krafttrainingstag, ja? Aber ich habe auch Kundinnen, die ihr Sit-Training, das ist übrigens ein Sprint-Intervall-Training, was ich sehr empfehlen kann, die das an einem Tag machen, wo sie gerade eh im Gym sind, die hängen das dann noch schnell an ihr Krafttraining dran, weil so ein Sprint-Intervall-Training ist ja in ungefähr 20 Minuten erledigt. Das dauert ja nicht ewig, ja. Und wenn man das zum Beispiel auf so einem Fahrrad macht oder auf einem Airbike oder vielleicht auf dem Laufband oder so, es gibt ja auch diese coolen Laufbänder, wo man so sprinten kann, dann warum nicht das dann gerade machen, wenn du Zeit sparen musst und du hast nicht die Möglichkeit, das an einem anderen Tag zu machen, dann würde ich es direkt nach dem Krafttraining machen. Dann einfach nach dem Krafttraining nochmal kurz laden. Ja, nochmal ein paar Kohlenhydrate, vielleicht nochmal ein paar Aminosäure nehmen, einfach nochmal den Tank füllen hier, damit du im Sprint-Intervall-Training richtig performen kannst und es nicht zu viel Stress für deinen Körper ist. Ja, so das mal als Regel. Es geht. Ich habe Leute, die sagen, sie finden es krass anstrengend, das nach dem Krafttraining noch zu machen. Macht absolut Sinn, ist es auch. Deshalb, wenn es irgendwie geht, an einem separaten Tag, auf jeden Fall an einem separaten Tag. Wenn das aber nicht möglich ist, dann mit genug Füll. Das heißt, füll deinen Tank auf, nimm nochmal Kohlenhydrate, ein paar Gummibärchen, bisschen Aminosäuren, nochmal richtig laden hier und dann hau's einfach nochmal rein. Und dann nach dem Training unbedingt nicht zu lang warten mit deiner Post-Workout-Mahlzeit. Also dann würde ich danach gucken, dass so schnell wie möglich was kommt, damit dein Körper regenerieren kann. Ganz arg wichtig. Wir sind fast durch. Es kommen noch zwei Fragen. Eine Frage war auch, Microdosing bei Abnehmspritzen ist Trend. Deine Meinung? Schau, ich bin kein großer Fan von Abnehmspritze. Und ich sag auch ganz kurz, warum, weil es das Problem halt nicht wegtut. Schau, wenn du dein Ziel erreichst mit der Abnehmspritze, dann war es nicht du, wo das Ziel erreicht hat, sondern die Spritze hat es für dich getan. Und ich finde das halt allein fürs Mindset nicht gut. Das ist für mich wie, ich könnte so viel krasse Stories erzählen. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Ich hatte mal Nachbarn, wo ich noch an einem anderen Ort gewohnt hatte, schon ein paar Jahre her. Da gab es die Abnehmspritze noch nicht. Die waren richtig fett. Ja, die waren wirklich krass übergewichtig und die haben dann beide sich so ein Magenband einlegen lassen. Und haben dadurch natürlich wahnsinnig abgenommen, ja. Und die waren meine Nachbarn aber und ich habe mitgekriegt, dass die ein Essproblem haben. Ich habe in einer sehr hellhörigen Wohnung gewohnt. Das war so eine Altbauwohnung und man hat halt einfach immer alles mitgekriegt von den Nachbarn, wenn man halt, keine Ahnung, die waren schon sehr laut, muss man sagen. Und die haben halt ein Essproblem gehabt, ja. Die haben sich regelmäßig übergeben. Das heißt, die haben sich vollgestopft mit Nahrung, um sich dann wieder zu übergeben. Und dieses Problem war halt nicht weg, nachdem sie dieses Magenband sich einlegen lassen haben. Sie konnten halt nicht mehr so viel reinstopfen. Ja, und wow, ich finde halt da immer, Abnehmspritze macht Sinn, wenn man halt wirklich super dick ist und das ist der absolute Leid und man kann auch mit diesem Gewicht gar nicht irgendwas machen, weil es halt einfach nur schwer ist, dann finde ich, macht das Sinn, wenn man hier sich erstmal hilft, ein gutes Gewicht zu verlieren. Ich finde aber, man muss begleitet werden und man muss mental, wie auch ernährungstechnisch, wie auch sporttechnisch unbedingt begleitet werden. Man muss trainieren, man muss Muskeln aufbauen, weil wir wollen ja keine Muskeln abnehmen. Durch die Abnehmspritze haben wir halt einfach nicht mehr so viel Hunger. Und dadurch verlieren wir halt auch viel Muskeln, weil wir wirklich wenig essen. Und wir tun das Problem aber nicht beseitigen. Und das Problem von esse ich das Richtige zur richtigen Zeit, esse ich genug Proteine zur richtigen Zeit, versorge ich meinen Körper genug ums Training, damit ich keinen Heißhunger habe und so weiter. Trainiere ich richtig, um Muskeln aufzubauen? Ja, all diese Dinge müssen angeschaut werden. Und dann kann die Abnehmspritze eine super Begleitung sein, um sich von diesem Leid zu befreien. Aber generell bin ich nicht so Fan davon, das einfach nicht. Ich höre das so von vielen, die das so nehmen, die eigentlich einfach ja diesem Body-Ideal hinterherrennen und jetzt diese Abnehmspritze so begleitend nehmen, um halt Hungergefühle zu unterdrücken. Und schon in dem Moment, wo ich das hier ausspreche, finde ich das sowas von ungesund, weil wir halt nicht hinschauen, weil wir halt nicht schauen, okay, was unterdrücken wir da? Wo pressen wir uns denn da rein? Ist das gesund für unseren Körper? Wie sieht das in ein paar Jahren aus? Was mit dieser verlorenen Muskelmasse? Ich möchte noch mal eine Geschichte erzählen. Ich war bei meinem Arzt, sage ich einmal die Woche, einmal im Jahr immer so zum Kontrolltermin hin und die Person, die dort am Empfang arbeitet, wir kennen uns schon ein bisschen so vom Gym damals ich komme dort an nach einem Jahr, gell, wie immer, einmal im Jahr bin ich dort, sehe ich die Person und denke mir so, wow, komplett anderer Mensch, mega abgenommen. Sie ist eine sehr sportliche Person, by the way. Und ich habe sie angequatscht. Ich so, wow, du hast voll abgenommen, was ist hier passiert? Und sie hat mir dann gesagt, ja, ich habe ein bisschen nachgeholfen. Guckt sie mich so an, sagt sie, ich nehme die Spritze. Und ich so, oh, wow, krass. Und dann habe ich ganz viele Fragen gestellt. Also ich bin generell nicht so, dass ich finde, wow, voll assi von dir, gar nicht. Sondern mich hat's interessiert. Ja, ich habe Fragen gestellt, fand es super spannend, hat sie mir das erklärt und erzählt und dass sie nebenher ja auch trainiert hat. Und sie hat auch regelmäßig ihren Körperfettanteil, also weißt du, das gemessen, Muskelmasse, Körperfett und so, das finde ich alles top. Und das hat sie wirklich gut gemacht. Und dann habe ich gesagt, das ist voll super, gell? Bin dann ins Wartezimmer gesessen und dann kam sie später wieder und sagt sie, Mel, aber ich habe ein Problem, hast du mir einen Tipp? Ich komme da nimmer weg von dieser Spritze, weil ich habe probiert, die wieder abzusetzen, aber ich kann nicht, dann kriege ich sofort wieder Hunger. Dann knurrt plötzlich mein Magen wieder, was soll ich tun? Und sie guckt mich total verzweifelt an und ich denke mir halt wieder so, wow, das kann keine Lösung sein, Leute. Wir unterdrücken einfach unsere Hungergefühle mit einem Medikament und komm davon nachher nicht mehr weg, weil plötzlich unser Magen wieder knurrt. Das sind doch natürliche Signale von unserem Körper und die dürfen wir doch nicht einfach wegdrücken mit einer Abnehmspritze. Leute, ja, hört dahin, versucht reinzugehen, versucht diese Thematik anzugehen. Macht ihr das, nicht die Spritze. Geht ihr diesen Weg, nicht die Spritze. Regelt ihr das. Guckt dahin, es gibt hier einen Weg. Die Ernährung muss angepasst werden, da stimmen ein paar Dinge nicht. Da wird zu lang gefastet oder was auch immer. Ja, es kann nicht sein, dass wir das nehmen, nur damit wir keine Heißhungerattacken mehr haben oder allgemein keinen Hunger mehr spüren. Das finde ich keine gesunde Herangehensweise an dieses Ding und deshalb ja, meine Meinung dazu, nein, finde ich nicht gut. Ich bin immer Fan davon, Selbstverantwortung zu übernehmen und zu schauen, was kann ich tun, um, was stimmt hier nicht, warum habe ich diese Heißhunger, warum habe ich XY und wie, was muss ich anpassen, damit mein Körper, dass mit meinem Körper gut geht und ich nicht einfach die Signale meines Körpers unterdrücke. Ja, eine letzte Frage war noch das mit den Wassereinlagerungen. Warum Wassereinlagerungen vor der Periode? Ja, das ist echt ein Thema, was viele Frauen beschäftigt, weil es halt wirklich so krasse Schwankungen hier gibt. Es gibt Frauen, die spüren das auch richtig im Gewebe. Ich habe viele Kundinnen, die jeden Monat sehr gestresst sind deshalb. und sich auch stressen lassen deshalb, weil man dann halt so aufgeschwemmter aussieht, man fühlt sich aufgeblähter. Auf der Waage, wenn man sich jetzt regelmäßig wiegt, geht das Gewicht plötzlich massiv nach oben. Also bei manchen ist es nur ein Kilo. Es gibt aber Frauen, bei denen es ein paar Kilos, ja, einfach Wasser, und es ist halt natürlich mega frustrierend. Und das liegt daran, dass sich kurz vor der Periode verändert sich dein Hormonhaushalt. Das heißt, Progesteron und Östrogen schwanken hier sehr stark, und das führt dazu, dass dein Körper mehr Wasser einlagert, sensibler auf Salz und Stress reagiert, sich oft sehr aufgebläht anfühlt, und zusätzlich kommt halt ein höherer Cortisol, was das Ganze halt noch verstärkt. Und ich kann halt hier einfach sagen, das ist der Grund, warum es diese Wassereinlagerung gibt. Es gibt hier keinen Ausschalter dafür. Ich finde es wichtig, das ist so ein bisschen ein Mindset-Ding, dass man das akzeptiert. Es ist halt einfach so, und es bringt nichts, jeden Monat sich selbst zu vergewaltigen vorm Spiegel, sich genau anzuschauen, sich fertig zu machen vorm Spiegel. Es bringt nichts, kurz vor der Periode in eine Umkleidekabine zu gehen und ein Bikini anzuprobieren. Es bringt nichts, dann ein Fotoshooting zu planen oder was weiß ich, ja, es bringt nichts, weil es ist, wie es ist. Wir können das nicht ändern, und manche Frauen neigen halt dazu, das mehr zu haben und andere weniger. Manche fühlen sich mehr aufgebläht, manche weniger. Manche haben richtige Wassereinlagerung in den Beinen. Ich habe eine Kundin, bei der, da kann man richtig mit dem Finger so reingehen. Das ist richtig, das Gewebe ist halt richtig voll. Du musst halt hier schauen, was kann ich tun, um meinem Körper ein bisschen zu unterstützen in der Zeit. Zum Beispiel, was da hilft, man hat ja meistens auch nicht so viel Energie. Ja, das liegt daran, dass der Körper nicht so gut Glykogen abgibt und das eben eher einlagert, dass du halt einfach zum Beispiel mehr Kohlenhydrate isst. Allgemein ein bisschen mehr Kohlenhydrate in die Ernährung einbaust oder auch mehr Kohlenhydrate ums Training einbaust, um hier deinen Körper ein bisschen zu entlasten, um das höhere Cortisol ein bisschen mehr abzupuffern und um ein bisschen mehr Energie zu haben, ohne die ganze Zeit Heißhunger zu haben. Ja, weil das kommt ja dann oft noch drauf, und das ist dann oft so ein bisschen eine Abwärtsspirale, in die man reinkommt. Also akzeptier, dass das so ist, dass es zu deinem Körper gehört. Und nimm das an und schau lieber, wie kann ich meinen Körper unterstützen? Und dann, wenn die Periode ja kommt, dann sind oft diese Symptome bei ganz vielen relativ schnell wieder verschwunden. Und das wissen wir ja auch. Und wir sehen ja in dem Moment nur das Schlechte, anstatt zu sehen, dass wir den Rest vom Monat ja keine solche Probleme haben oder weniger. Ja, also weniger vielleicht, ja. Wasser allgemein im Körper ist immer ein Zeichen vom Körper. Genau, es kann auf der einen Seite hormonell sein, wie kurz vor der Periode. Das ist was, das können wir nicht ändern. Wir können hier unseren Körper einfach mehr unterstützen mit mehr Kohlenhydraten. Aber es gibt ja auch andere Gründe für Wassereinlagerungen im Körper, wie eben allgemein zu hohes Cortisol. Zum Beispiel ausgelöst davon, dass man zu hart trainiert, zu schlecht regeneriert, zu hart trainiert, zu wenig isst, zu hart trainiert, zu wenig ums Training isst. Ja, das sind alles so Faktoren, die auch Wassereinlagerung machen. Oder wenn unser Körper eher Muskeln abbaut statt aufbaut. Das heißt, zum Beispiel, wir essen zu wenig Kalorien, wir trainieren sehr hart, dann ist er immer im muskelabbauenden Modus, und das macht auch Wasser im System. Und da halt einfach auch hinzuschauen, wenn du das immer ein Problem bei dir ist, dann würde ich gucken, was ist das Problem und was kann ich tun? Und wenn es halt vor der Periode ist, akzeptieren und schauen. Also ich würde da alles eliminieren. Ich würde halt dann nicht auf die Waage gehen, nicht in eine Umkleidekabine, nicht vorm Spiegel posen. Ja, also das sind Dinge, die ich auch nicht mache. Kurz vor der Periode gucke ich jetzt meinen Körper auch nicht genau an, sondern ich akzeptiere es einfach. Ist, wie es ist. Ja, mach das nach der Periode wieder. So, wir sind durch mit den Fragen. Es war ein bisschen eine längere Folge hier. Ich guck gerade, 50 Minuten, das ist mal ordentlich, oder? Sonst sind meine Folgen ja immer ein bisschen kürzer, so halbe Stunde normalerweise nehme ich mir immer vor. Ich hoffe, da waren viele Impulse für dich dabei. Ich hoffe, ich konnte deine Fragen beantworten. Alles andere findest du unten in den Shownotes zum Strong Hair Online Workshop, zum Strong Hair Workshop, zum meinem Online-Coaching, whatever. Gib mir gern Feedback auf Instagram. Ich wünsche dir jetzt einfach einen tollen Tag, und wir hören uns wieder nächste Woche.